Wirtschaft im Osten, der Podcast zur Lage in Ostdeutschland. Ostdeutschland besser zu einer Pionierregion machen, anstatt in einem rückwärtsgewandten Gerechtigkeitsdisput oder gar in einer Opferrolle zu verharren. Das sagte mir Frank Nehring, Verleger sowie Gründer und Präsident des Ostdeutschen Wirtschaftsforums, in meinem gleich folgenden Gespräch. Nehring unterstützt daher die aktuellen Initiativen der ostdeutschen Ministerpräsidenten, die Region als Testfeld für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren zu etablieren, ähnlich den Sonderregeln in der Nachwendezeit. Und das Thema Osten habe Konjunktur. Allerdings glaubt Nehring, dass dieses Thema besonders im Osten Konjunktur habe. Spannende Einblicke jedenfalls eines Medienunternehmers, der seit Jahrzehnten die Entwicklung intensiv verfolgt. Ja, herzlich willkommen, Herr Nehring, hier bei Wirtschaft im Osten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich will auch gleich einsteigen. Viele kennen Sie, die jetzt hier zuhören. Sie sind ja seit sehr vielen Jahren als Medienunternehmer, als Verleger, als Herausgeber, als Langjähriger des Magazins Wirtschaft und Markt unterwegs. Das ja, das wissen vielleicht nicht mehr alle. Das erste und einzige Wirtschaftsmagazin im und über den Osten war. Und vor allen Dingen sind Sie seit vielen Jahren jetzt auch bekannt als Gründer und Präsident des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Also ein profunder Kenner des Ostens und vor allen Dingen auch der Wirtschaft im Osten. Wenn Sie über die Jahre, aber wir werden es gleich noch vertiefen, aber so aktuell auf die Lage im Osten, auf die wirtschaftliche Lage, auf den Standort gucken, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung. Und wenn ich mir so überlege, was aktuell mir durch den Kopf geht, wenn ich so auf die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland schaue, dann könnte man so ein bisschen als Überschrift formulieren, dass der Aufholprozess nach wie vor im Gange ist, aber aktuell etwas zum Erliegen gekommen ist, so scheint es zumindest. Und das hängt letztlich damit zusammen, dass die gesamte deutsche Wirtschaft ja in einer Stagnation sich befindet. Und das hat natürlich seine Auswirkungen auch auf die ostdeutsche Wirtschaft. Wir werden vielleicht im Laufe des Gesprächs immer wieder mal darauf kommen. Meine Grundposition besteht eigentlich darin, dass die ostdeutsche Wirtschaft natürlich ein Bestandteil der deutschen Wirtschaft ist, aber irgendwie erlebt man es im Osten, wie in anderen Bereichen auch, immer noch ein bisschen krasser, ein bisschen direkter. Ja. Und deswegen haben wir natürlich aktuell auch Probleme, zum Beispiel in der chemischen Industrie, alles was so Leuna und Co. und ähnliches anbelangt. Hier gibt es wirklich schwierigste Situationen, die durch hohe Energiepreise ausgelöst wurden. Hier gibt es erste Insolvenzen, die dann auch so, naja, zumindest die Gefahr von Dominoeffekten mit sich bringen. Das ist alles sehr gefährlich. Im Maschinenbau, wo wir ja letztlich auch klasse unterwegs sind, eigentlich hat sich die Situation bei den vielen kleinen mittelständischen Unternehmen auch nicht gerade verbessert in letzter Zeit. Aktuell gibt es da aber so einen kleinen Sonnenstrahl, der die Auftragsbücher zum Jahresende wieder etwas hat gefüllt, sodass die Perspektiven ein wenig besser sind. Allerdings muss man bei den Perspektiven wirklich immer davon ausgehen, dass wir uns wirklich über jeden Hauch eines Sonnenstrahls jetzt schon freuen. Das machen wir bei der Betrachtung der ostdeutschen Wirtschaft. Aber generell, das kann man ja täglich nachlesen, wenn irgendwo 0,1 plus angezeigt wird, fühlen wir uns schon wieder auf der totalen Überholspur. Also vieles dreht sich um Energie, vieles dreht sich um Energiekosten. Und das führt dazu, dass es wirklich große Unsicherheiten aktuell gibt. Und deswegen ist meine Zuversicht auch gar nicht so groß, obwohl ich eigentlich ein zuversichtlicher Mensch bin.
Mhm. Ich finde es ja spannend, jetzt gerade auch mit Ihnen über die Lage in Ostdeutschland zu sprechen. Auf die Chemieindustrie haben Sie gerade schon aufmerksam gemacht. Was trifft denn eigentlich, natürlich wenn wir jetzt aktuell auf die Lage schauen, aber auch im Verlauf der letzten, ja ich will nicht immer wieder sagen, nach den letzten 30 Jahren oder nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, was macht die schwierige Lage im Osten nochmal besonders? Gibt es da was, was Ihnen so im Verlauf, deswegen frage ich das so, der letzten Jahre immer wieder aufgestoßen ist, aufgefallen ist?
Na klar, also es gibt, auch wenn das mittlerweile von einigen nicht mehr so betont wird und an manchen Stellen hat es vielleicht auch keine Berechtigung, aber es gibt schon noch eine Menge Besonderheiten. Ne? Und diese Besonderheiten, die bewirken eben, dass auch wirtschaftliche Entwicklung immer noch mal anders gekennzeichnet ist. Also ich hatte vorhin gesagt, der Aufholprozess ist im Gange. Also wir sind tatsächlich auf einem guten Weg. Ne? Also wenn man das BIP je Erwerbsfähigen betrachtet, liegen wir jetzt, glaube ich, bei 84%. Vor 10 Jahren lagen wir bei 78%,
1991. Genau, es waren immer so bei 75, 78.
Ja, genau. Also da ist schon eine Menge passiert, aber ich sag mal so, 85% sind 85%. Ja? Also da fehlt noch ein bisschen was. Und es gibt natürlich verschiedene Sachen, die haben sich im Laufe der Zeit tatsächlich wunderbar entwickelt, aber verschiedene Sachen sind eben auch geblieben. Also es bleibt dabei, dass was die Ansiedlung von Konzernen, also von richtig großen Unternehmen im Osten, das haben wir eben nicht. Ne? Oder das gibt es eben nur mal ausnahmsweise. Und wenn man alleine dieses Thema sich mal vergegenwärtigt, dann hängt da eben auch dran, dass es eigentlich keine Konzernforschung gibt. Also dass die Forschungs- und Entwicklungsleistungen nach wie vor im bundesdeutschen Maßstab einfach stark zurückliegen. Weil wir haben zwar eine Forschungslandschaft, die auch gar nicht so schlecht ist, von den Hochschulen bis zu den Fraunhofers, aber es gelingt nicht in dem Maße, diesen Ausgleich herbeizuführen. Also das ist nur so ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, wenn man sich die Struktur der ostdeutschen Wirtschaft anschaut, dann sind auch wieder, ich glaube, so um die 87%, 88% sind Unternehmen, also die weniger als 10 Beschäftigte haben. Hm. Wenn man das jetzt, also das, darauf reiten wir immer häufig rum, allerdings, wenn man wirklich in die Statistiken schaut, ist das in den übrigen Bundesländern auch gar nicht so anders. Der Unterschied liegt unterhalb der statistischen Erfassung. Weil nämlich der Unterschied zwischen einem Unternehmen mit 10 Beschäftigten und einem Unternehmen mit 3 Beschäftigten auch sehr, sehr groß ist. Wir tendieren eher zu der geringeren Beschäftigtenzahl. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann stellt sich so ein ganz anderes Bild von Wirtschaft dar. Dann überlegt man sich, wo fängt eigentlich der Mittelstand an und wo hören die Kleinstunternehmen auf? Und kleine Unternehmen haben keine Forschung und Entwicklung. Kleine Unternehmen verfügen auch nicht über so einen riesen Kapitalstock. Und was uns alle oder was alle Unternehmen eint, die hier im Osten unterwegs sind, das ist eigentlich die Tatsache, dass viele Unternehmen in der ersten Unternehmergeneration oder frisch in der zweiten Unternehmergeneration angekommen sind.
Ja.
Also da ist nicht die Familientradition, also das Unternehmertum tradiert zu Hause und die Rücklagen schon gar nicht. Und dafür gibt es noch viele weitere Beispiele, aber es bleibt immer dabei, wir haben schon eine besondere Situation. Wenn ich ganz kurz noch auf diese Ansiedlung zurückkommen kann, also die ostdeutsche Wirtschaft hat stark davon profitiert, dass es gerade in den letzten Jahren einige Großansiedlungen gab. Ja. Also davon haben wir technologisch, aber auch was Arbeitsplätze und Ähnliches anbelangt, wirklich profitieren können. Also Thüringen zum Beispiel mit diesem CATL, also mit dem weltgrößten Batteriehersteller, da haben wir nicht nur einen Batteriehersteller, sondern da haben wir ein Unternehmen, um das sich andere Unternehmen herum auch ranken oder wo Batterieforschung überhaupt auf die Agenda kommt. dass wir in Brandenburg Tesla haben, das wird zwar unterschiedlich gesehen, aber unterm Strich und aus wirtschaftlicher Sicht ist es eine Großtat, dass diese Ansiedlung hier erfolgt ist und alles das, was um TCMC und ECMC in Sachsen passiert, das sind schon tolle Sachen und die haben eben große Auswirkungen. Also auf das Umfeld, auf die Ausbildung, auf die Ansiedlung von qualifiziertem Personal, da sind wir im Gange.
Würden Sie dann sagen, dass es ein Dilemma ist, dass Intel nicht nach Magdeburg gegangen ist?
Das ist definitiv ein Dilemma, weil man konnte ja erahnen, nicht nur was da so an einem Invest in Vorbereitung ist, sondern man konnte auch schon ganz praktisch erahnen, dass da wie so ein Ruck durch Sachsen-Anhalt gegangen ist. Ja, dass plötzlich, man konnte plötzlich in einer anderen Liga gedacht mitspielen. Die Uni hat sofort überlegt, sogar noch in Kooperation mit Intel, ob man Studiengänge auflegt, die genau in die Richtung des Chipherstellers agieren. Und insofern ist natürlich die Absage tragisch. Auf der anderen Seite möchte ich eigentlich nicht wissen, wie es gegangen wäre, wenn Intel gebaut hätte und danach irgendwie oder zu einem noch späteren Zeitpunkt die Notbremse gezogen hätte, ja. Das wäre sicherlich noch tragischer gewesen.
Ja, richtig. Da wäre viel Geld versenkt worden.
Genau. Auch an Fördermitteln. Also da war ja auch viel Geld bereitgestellt, was sehr umstritten war. Ne?
Ja, genau. Hat es ja eine heftige Diskussion auch gegeben, ob man das Geld nicht doch besser angelegt hätte in der Förderung des Mittelstandes, Forschung und so weiter. Aber das liegt jetzt ja hinter uns. Also denken Sie, und ist das Ihre Erfahrung, dass die strukturellen Unterschiede, die immer auch noch einen Unterschied machen, weiter fortwirken und vielleicht, und auch darüber gibt es ja seit vielen Jahren eine Diskussion, dass der Osten, dass man sich einfach sozusagen mit diesen Unterschieden, die struktureller Natur sind und natürlich auch ein Stück weit historisch einfach natürlich bedingt sind, klar, dass man die akzeptieren muss, sich damit abfinden muss und das Beste draus machen muss?
Naja, das Beste muss man immer draus machen. Ne? Aber also ich persönlich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeiten diese strukturellen Effekte zu beseitigen. Aber wir können etwas dagegen tun. Und das ist einmal eine kluge Ansiedlungspolitik. Das sagt sich immer ganz einfach, ist aber sicherlich eine schwere Sache. Dazu gehört aber auch, und das ist genauso kompliziert, viele dieser kleinen Unternehmen, die wir hier haben, die sind ja mal gegründet worden, weil sie eine Perspektive für sich selbst gesucht haben. Und nicht aus irgendeinem Unternehmergeist heraus, ich will Multimillionär werden, ich möchte mal ein Hochhaus haben, wo oben drauf mein Name steht, sondern da wurden Unternehmen gegründet, die klein, überschaubar und eigentlich ja, das Auskommen regeln sollten. Das heißt, ich erlebe häufig, dass der Wachstumsbegriff nicht wirklich zur Basis-DNA vieler ostdeutscher Unternehmer gehört. Und wachsen wäre aber die Voraussetzung dafür, um diese Struktur zu verändern, indem sich Unternehmen zusammenpacken, gemeinsam wachsen und auch wachsen wollen. Also die Politik kann es alleine nicht richten.
Da sind wir natürlich ganz stark auch bei einer kulturellen Frage. Ja. Weil Unternehmertum in Ostdeutschland, ich erlebe das ja, bin ja jetzt nun auch 30 Jahre hier, erlebe das auch, dass Unternehmertum natürlich auch historisch bedingt eben weniger ausgeprägt ist, das Bewusstsein, das Wollen, und das hat eben dann am Ende auch was mit Wachstum und Initiative zu tun als in Westdeutschland. Das ist, glaube ich, eines der großen Versäumnisse, dass nicht früh genug auch ja, thematisiert, auch in Bildung verankert zu haben, oder? Wie sehen Sie es?
Das ist garantiert so. Also da kann ich nur zustimmen. Es ist wirklich eine kulturelle Frage. Und ich glaube, dass das im Laufe der Zeit sich angleichen wird. Aber das ist mehr eine Generationenfrage. Ja. Auf der anderen Seite finde ich, dass wir, vielleicht kommen wir nochmal drauf, wir setzen insgesamt relativ schwache Anreize, um Lust auf Unternehmertum zu machen. Also das betrifft jetzt nicht bloß den Osten, sondern generell. Ne? Also diejenigen, die sich neue Regelungen ausdenken und nicht unterscheiden können, ob diese Regelungen für ein Großunternehmen und auch für ein Kleinstunternehmen gelten, die machen sich gar keine Gedanken darüber, wie schrecklich der Arbeitsalltag eines Unternehmers sein kann, wenn er gar nicht mehr das tut, was seine Kernkompetenz ist, sondern weil er irgendwelche Berichtsbögen ausfüllen muss. Es gehört auch dazu, wie angesehen eigentlich Unternehmer in der Gesellschaft sind. Also auch darüber wird ja viel diskutiert. Also ich stelle fest, ich kann es jetzt wirklich nur eigentlich für den Osten sagen, wenn du Unternehmer bist, bist du nichts Besonderes, sondern du bist eher jemand, der so ein bisschen misstrauisch betrachtet wird, ah, dir geht es nur ums Geld und überleg mal, wo du was mit Steuern machen kannst. Also ist alles nicht so schick. Aus meiner Sicht fehlt wirklich das Umfeld, wo man sagt, wir krempeln hier mal die Ärmel hoch und erfolgreiche Unternehmer sind erfolgreiche Unternehmer und sie sind Vorbilder. Dazu könnte ich mir vorstellen, müsste man insgesamt in Deutschland mal was tun, aber vielleicht müssten wir in Ostdeutschland besonders mal was dafür tun.
Nun sind ja so die Stärken des Standortes an ganz vielen Beispielen von kleinen, mittleren, größeren Unternehmen auch immer wieder Thema in ihren Publikationen in den letzten Jahren, Jahrzehnten als Verleger. Sie haben die Zeitschrift lange bis vor kurzem gemacht. Sie haben Bücher verlegt und haben in einem Interview, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mal gesagt, der Osten ist keine Schwächezone, keine homogene Schwächezone, sondern eigentlich ein Zukunftslabor. Also positive Botschaft. Es gibt hier Stärken. Ich nehme das ja auch wahr. Es gibt hier eine wachsende Start-up-Szene. Die Forschungslandschaft haben Sie eben schon angesprochen. Braucht mehr Ausgründungen, keine Frage. Was fällt Ihnen da ein? Was sind sozusagen Stärken, die Sie im Laufe der Jahre beobachtet haben, kennengelernt haben?
Also ich weiß nicht genau, wann dieses Interview war. Also ich stehe schon noch dazu. Aber also eins sind wir definitiv nicht. Wir sind keine Schwächezone. Also auch wenn man sich die Betriebs- oder die wirtschaftlichen Daten mal anschaut, es ist schon Tatsache so, dass die ostdeutschen Bundesländer nach wie vor die letzten 5 oder 6 oder in den Plätzen so unterwegs sind, wenn man sich so Rankings betrachtet. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann differenziert sich auch das Bild. Ja, aber wir sollten uns nie als Schwächezone empfinden, sondern eher als so etwas wie ein Zukunftslabor. Die tragische Nachricht dabei ist, wir sind kein Zukunftslabor, aber wir könnten es sein. Und diese Diskussion darüber, dass wir diesen Wirtschaftsraum Ostdeutschland, der so viele Besonderheiten hat, dass wir den auch besonders behandeln, das ist schon häufig und also alle Wege mal diskutiert worden. Man erinnere da so Sonderwirtschaftszonen und so weiter. Ja. Aber diese Themen sind gegessen. Und diese Themen haben auch nicht wir gewollt und andere haben sie halt auch nicht gewollt. Also da war kein besonderes Interesse. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, oder wo ich drüber nachdenke aktuell, wenn sich jetzt dieser Angleichungsprozess verlangsamt, wenn die großen Probleme in der Welt uns genauso treffen, müssen wir uns mal hier im Osten überlegen, was wir eigentlich jetzt Besonderes machen könnten. Und ich hatte neulich die Gelegenheit, mit dem Thüringer Ministerpräsidenten mal kurz zu reden. Und der hat neben der Einstellung, dass der Osten keinen Bonus mehr hat, was ich durchaus teile, hat er trotzdem gerade eine Initiative losgetreten, gemeinsam mit seinen Kollegen aus den anderen ostdeutschen Bundesländern, mal den Versuch zu unternehmen, ob wir nicht ein Jahr oder einen Zeitraum lang ein Testlabor für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren darstellen können. Ja. Also alle ostdeutschen Ministerpräsidenten, also auch andere, erinnern sich, vielleicht der Vogt noch am wenigsten, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, dass es praktisch nach der Wende besondere Regeln gab, um schnell Prozesse in Gang zu kriegen.
Insbesondere im Baubereich auch.
Genau, im Baubereich, weil das einfach ober erforderlich war. Das ist genau genommen jetzt auch erforderlich. Aber dass so ein Vogt jetzt so einen Prozess mal anschiebt und sagt, lasst uns doch mal eine Zeit lang zu so besonderen Regelungen besonders schnell werden. Das finde ich richtig und davon brauchen wir mehr. Davon haben wir schon immer mehr gebraucht, aber jetzt brauchen wir es dringend. Und wenn das nämlich gelingen würde, dann würde man tatsächlich es schaffen, zu so einer Art Pionierregion zu werden. Das würde gut in unseren Entwicklungsauftrag sozusagen passen. Und das würde eine tolle Perspektive sein und eigentlich wäre es auch ein schönes Narrativ für die ostdeutsche Wirtschaft.
Sie sind ja nun im Verlauf Ihres Engagements, Ihres Lebens, Ihres Verlegertätigkeit immer auf der Schwelle auch von Medien und Politik unterwegs gewesen. Wie sehen Sie da die Bereitschaft in der Politik, das Augenmerk doch stärker oder wieder stärker neben Symbolen auch auf den Osten zu legen? Wir erinnern uns immer mal wieder die Diskussion, vor allen Dingen dann, wenn eine neue Bundesregierung ins Amt kam, brauchen wir noch die Funktion des oder der Ostbeauftragten. Da hat es jetzt von der Funktionalität eine kleine Veränderung gegeben, aber kommt ja auch immer auf Persönlichkeiten und deren Engagement an. Und vor dem Hintergrund, Sie haben es angesprochen, der ungeheuren Herausforderungen, Standort Deutschland, internationale Krisen, Wettbewerb, Amerika, China und so weiter. Ist da jetzt keine Luft, keine Zeit, der falsche Zeit, also kein Zeitfenster, den Osten mehr in den Blick zu nehmen? Oder wie sehen Sie es?
Ja, also es ist ja wirklich Gegenstand, also schon lange Gegenstand vieler Diskussionen, welche Priorität der Osten in der politischen Debatte bei den einzelnen Politikern in der Regierung so einnimmt. Das führt tatsächlich häufig auf die Diskussion hinsichtlich des Ostbeauftragten, aber also wir sind froh, dass es nach wie vor eine Ostbeauftragte jetzt gibt. An sich hat natürlich die Bedeutung im Laufe der Jahre, man muss jetzt einfach mal sagen, jetzt sind hier 35 Jahre ins Land gegangen, hat natürlich die Bedeutung der ostdeutschen Wirtschaft als was ganz Besonderes, die hat natürlich irgendwo nachgelassen. Aber ich habe, also ich nehme das so wahr, ja, dass es auch so Meinungen gibt, die man hin und wieder mal so hört, so nach dem Motto, naja, die Probleme, die haben wir alle. Ja. Und selbst wenn da noch so ein paar Unterschiede beim Lohn und bei der Produktivität sind, aber das ist alles so dicht dabei, unsere Probleme sind unsere Probleme. Und insofern glaube ich, dass wir lange Zeit nach 1990 durchaus das Recht hatten, einer besonderen Förderung, um diese Angleichung in gewisser Weise anzuschieben. Mittlerweile glaube ich aber, dass die ostdeutschen Länder auch selber viel aktiver werden müssen. Also eigentlich ist es so, wir müssen nicht mehr warten, ob in der Bundesregierung jemand sagt, ich mag Ostdeutschland besonders. Wir müssen es selber machen. Und wir haben ja ein Gremium, wir haben ja eine MPK Ost zum Beispiel, ja, die sich ja also die wurde früher gar nicht wahrgenommen, aber es gab sie schon immer. Ne? Und man sagt eigentlich auch, es gibt Ostdeutschland so lange, wie es eine MPK Ost geben wird. Aus diesem Kreis heraus oder aus dem Kreis der Wirtschaftsminister, die auch so einen Kreis der ostdeutschen Wirtschaftsminister stellen, aus diesem Kreis heraus, da müssen aus meiner Sicht weitaus mehr Initiativen jetzt entwickelt werden.
Das finde ich ja einen ganz interessanten Punkt, Herr Nehring. Wenn ich mir so die Landschaft der Ministerpräsidenten, der Wirtschaftsminister in Ostdeutschland anschaue, dann sehe ich ganz viel Engagement. In Sachsen, nun hat Sachsen natürlich auch durch gewisse Standortvorteile, auch Ansiedlungsvorteile, Wettbewerbsvorteile mittlerweile ja auch, einen guten Stand. Mecklenburg, da sieht es sicherlich anders aus. Brandenburg ist jetzt, Sie haben es eben angesprochen, mit Tesla, steht auch gut da, besser da als in früheren Jahren. Sachsen-Anhalt, kein leichtes Flächenland. Thüringen mit einem Highlight da am Erfurter Kreuz. Aber Ihre These, da muss mehr aus den Ländern selbst kommen. Das finde ich spannend. Das habe ich würde ich gerne noch mal vertiefen. Mhm. Um was geht es Ihnen da? Was ist da Ihre Erwartung auch eben an die Politik?
Also ich glaube, also es klingt so einfach immer die Erwartungen an die Politik zu stellen. Das meint auf gar keinen Fall, das will man vorbeugend sagen, alles Wohl und Wehe in die Verantwortlichkeit der Politik zu tun. Also es braucht schon, also in dem Content, in dem wir hier sprechen, braucht schon die Wirtschaft und die Politik und genau genommen braucht es auch die Gesellschaft dafür. Aber es muss jemand anschieben. Und das ist, also Rahmenbedingungen schaffen, und das ist schon eine Aufgabe der Politik. Und in meiner Vorstellung, und da sind wir dann wieder bei Schwächezone oder Zukunftslabor, in meiner Vorstellung hat der Osten viele Möglichkeiten, in der Perspektive tatsächlich zu einer Zukunftsregion zu werden, wenn er jetzt alles richtig macht. Nun kann ein Land oder aus dem Land heraus kann nicht alles machen. Also früher wurde vieles von vornherein und auch zu Recht auf die EU geschoben oder auf den Bund und die können nur das klären. Aber Länder können auch eine Menge regeln. Und Länder können zum Beispiel klären, wie sie Ansiedlungsflächen bereitstellen. Also eine Stärke des Ostens ist ja, dass wir überhaupt noch Flächen haben.
Ja.
Bei Tesla konnte man sehen, wie toll das war, dass so eine Fläche da ist. Bei Tesla konnte man aber auch sehen, wie man, und da hat die Politik immer zu Tesla gehalten, dafür wurde sie schwer gescholten, aber wie man auch so ein Unternehmen, was in einer kürzester Zeit hier tolle Sachen macht, wie man es auch fast in den Boden reden kann. Medial und auch was so das bürgerliche Umfeld des Ganzen anbelangt. Da muss man eine Stimmung dafür schaffen. Mhm. Oder einige der ostdeutschen Bundesländer, bei den westdeutschen weiß ich es nicht, haben mittlerweile viele ihrer Flächen für Logistik zur Verfügung gestellt. Ja. Das ist okay, wenn man Arbeitsplätze braucht oder schaffen will, aber es ist nicht okay, wenn es um die Zukunftsfähigkeit geht. Die Zukunftsfähigkeit wird nicht aus Lagerhallen herauskommen. Also das heißt, da muss man schon ein bisschen was anderes machen. Und es gibt ja gute Ansätze. Also Sachsen ist so ein super Beispiel. Ne? Also da war die Mikroelektronik schon immer zu Hause, auch wenn wir heute von einer anderen Mikroelektronik reden. Aber hier passiert Unglaubliches. Ja? Und die Länder bewerben sich, auch wenn der Bund da mitmachen muss, aber die Länder bewerben sich als attraktive Standorte. Und das müssen sie eben tun. Also, ich will mal ein Beispiel sagen für Mecklenburg-Vorpommern. Die haben ja lange Zeit gedacht, dass das irgendwie alles so auf dem Weg ist und haben gedacht, okay, dann kriegen wir eventuell durch unsere Nachbarschaft zu Polen tolle Sachen hin. Das hat sich gar nicht so dargestellt. Mhm. Und mit dem Erdgas schon gleich gar nicht. Aber mittlerweile ist Mecklenburg-Vorpommern auf das Naheliegende gekommen, die Ostsee-Anrainer als besondere Nachbarn zu sehen. Und daraus ergeben sich wieder völlig neue Ansätze und daraus ergeben sich auch neue Ansätze für Ostdeutschland. Weil bisher haben wir eben gedacht, wir liegen nur an Polen und der Rest ist dann so irgendwelche bundesdeutschen Regionen. Also das können die Länder schon machen. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht das Letzte, was ich jetzt an der Stelle noch erwähne, sie können dafür sorgen, dass eine positive Grundstimmung herrscht. Weil diese positive Grundstimmung, die herrscht eben an vielen, vielen Stellen nicht. Obwohl, und das weiß ich tatsächlich aus den Interviews, sowohl mit MPs als auch mit den Wirtschaftsministern, es handelt sich, also ich habe eigentlich nur verantwortungsvolle Minister kennengelernt, die sich auch einbringen für das Wohl ihres Bundeslandes. Allerdings dürfte von allem noch ein bisschen mehr sein und es dürfte in jedem Fall mehr Offenheit und mehr Zugewandtheit sein. Wir brauchen einfach so diese Verbundenheit, die eigentlich den Osten auszeichnet.
Da macht es mir die Überleitung zu einem Projekt, das unmittelbar mit Ihnen verbunden ist, weil Sie die Idee dazu hatten und die Initiative ergriffen haben, leicht, nämlich auf das Ostdeutsche Wirtschaftsforum zu sprechen zu kommen, was Sie mal vor vielen Jahren gegründet haben, dessen Präsident Sie immer noch sind und was ja im Verlauf der letzten Jahre einen wirklich sehr bemerkenswerten Auftrieb bekommen hat, eine tolle Entwicklung gemacht hat, sowohl inhaltlich wie aber auch was die Teilnehmer, was die Resonanz, was die Unterstützung angeht. Ihnen ist es über die Jahre gelungen, wirklich ja hochkarätige Fachleute nach Bad Saarow zu holen, aber auch aus der Politik herausragende Vertreter. Ich erinnere mich selber noch, dass Scholz noch als Bundesfinanzminister da war, dann als Kanzler und in diesem Jahr wird der amtierende, aktuelle Bundeskanzler Friedrich Merz das Forum eröffnen. Also eine geradezu atemberaubende Entwicklung genommen und ein Standortfaktor ja schon geworden ist. Lange Vorrede, ich springe nochmal zurück. Wie ist die Idee damals zustande gekommen? Was waren die Gründe dafür, dass Sie das gemacht haben?
Die Idee, so ein ostdeutsches Wirtschaftsforum durchzuführen, ist eigentlich ganz profan. Also war ganz profan. Ich habe im Jahr 2012 dieses ostdeutsche Wirtschaftsmagazin, also Wirtschaft und Markt, aus der Insolvenz erworben. Und also das Magazin selbst gibt es seit 1990 und ich kenne es auch seit 1990, dachte allerdings, dass man ab 1995 so ein Magazin nicht mehr braucht, weil dann sowieso alles gleich ist. Aber das ist so einer der vielen Irrtümer meines Lebens. Jedenfalls 2012 ist mir dieses Magazin begegnet. Es war etwas angeschlagen, aber nicht, weil die Nachfrage danach zurück da nicht mehr existierte, sondern weil es einfach durch Missmanagement dazu geführt hat. Und ich habe überlegt, dass man sowas ja eigentlich nicht verschwinden lassen darf und habe das erworben und fand den Untertitel so klasse. Und der Untertitel hieß das Ostdeutsche Wirtschaftsmagazin. Und just in dem Moment, wo wir das mehr oder minder relaunched haben, haben mich mehrere Leute angesprochen und haben gesagt, weißt du, das ist eigentlich eine tolle Idee, aber dass das Ding das Ostdeutsche Wirtschaftsmagazin heißt, das klingt nicht gut. Mhm. Und das ist noch nicht so lange her, also 2012, kann ich wirklich feststellen aus der Erinnerung, da haben wir noch gegrantelt mit dem Begriff Ostdeutsch. Mhm. Und ich bin damals, also weil ich mich vergewissern wollte, gibt es überhaupt jemanden, der sich für ein ostdeutsches Wirtschaftsmagazin, sprich gibt es jemanden, der sich für die ostdeutsche Wirtschaft interessiert, oder interessieren sie sich jetzt alle nur noch für die europäische, deutsche, brandenburgische, mecklenburg-vorpommerische oder sowieso Wirtschaft? Bin ich durch die Lande gereist und habe gefragt, ob sie sich als ostdeutsche Unternehmer fühlen. Und das war tatsächlich dann so 2013 oder so. Und da wurde mir so im ersten Moment eigentlich von allen mitgeteilt, nee, wir sind keine Ostdeutschen. Also wir sind Brandenburger. Die Norddeutschen, die waren eigentlich mehr Norddeutsch als Ostdeutsch. Die Thüringer, die glaubten mehr mit Hessen zu tun zu haben und konnten sich kaum noch erinnern, dass sie mal zu Ostdeutschland oder zur DDR gehört haben. Also gab es so ein richtig ablehnendes Bild dazu. Dadurch, dass es aber ein Wirtschaftsmagazin ist, ist ja nicht bloß die Stimmung aussagefähig am Schluss, sondern ich habe mir praktisch die Zahlen angeguckt, wo liegen denn eigentlich die Unternehmen, wo liegen wir in den Rankings, haben wir nicht vieles gemeinsam aus der Historie und so weiter, und bin eigentlich dabei geblieben und habe gesagt, okay, wir machen dieses Magazin, dieses ostdeutsche Wirtschaftsmagazin, aber wir laden sicherheitshalber mal zu einer Testveranstaltung ein, und die stand unter dem Motto, wir lassen uns mal reden über die Zukunft der ostdeutschen Wirtschaft. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Ostdeutschen Wirtschaftsforums. Aha. Und die Resonanz war genau genommen sehr, sehr, sehr gut. Also zuerst, die Politik war sofort dafür. Die haben gesagt, das ist toll, wenn ihr so eine Plattform macht, wir sind dabei. Die Unternehmer selber, Unternehmer sind halt skeptisch, ostdeutsche Unternehmer sind skeptischer, haben das ganz vorsichtig betrachtet, und auch die Verbände, die ja sehr wichtig sind, gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, waren auch etwas zurückhaltend, vorsichtig. Es war sehr erklärungsbedürftig. Und im Rahmen dieser Erklärerei wurde mir immer gesagt, eigentlich brauchen wir das nicht, weil wir haben schon ein Wirtschaftsforum, das wir in Halle machen. Wir haben ein Wirtschaftsforum in Pasewalk. Wir haben ein Wirtschaftsforum in. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen befeuert, sodass ich gesagt habe, nee, so ein Wirtschaftsforum wollen wir nicht machen, sondern wir wollen so eine Art Davos des Ostens machen. Und das hat ja letztlich dazu geführt, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, als Sie es zum ersten Mal gehört haben, dass die einen mich für bekloppt erklärt haben und die anderen, naja, also die haben das so halbwegs toleriert, aber unterm Strich hat sich da was verfangen. Und dafür bin ich heute noch dankbar. Das war nämlich, wir schaffen eine Plattform, wo wir gemeinsam, ob Thüringer, Brandenburger oder, wo wir gemeinsam mal über die Themen der Wirtschaft reden können. Und das hat wirklich vom ersten Tag an geklappt. Da war so eine Verbundenheit, die fast ein bisschen eingeschlafen war. Und die ist da wirklich zu Leben erweckt worden, auf kleinstem Niveau, wenn ich mir das mal so von der ersten Veranstaltung anschaue. Und es hat dann tatsächlich nicht allzu lange gedauert, weil da hatte auch Ostdeutschland bei der Bundespolitik einen sehr hohen Stellenwert, dass dann eben, Sie haben es vorhin erwähnt, der Vizekanzler als in Person von Herrn Scholz, der dann sogar noch Bundeskanzler wurde, uns besucht hat, und mittlerweile ist tatsächlich das Ostdeutsche Wirtschaftsforum eine feste Größe geworden, und die Zusagen eines Bundeskanzlers oder einer Wirtschaftsministerin, geschweige denn der MPs und der Wirtschaftsminister aus den Ländern, sind gesetzt. Und jetzt mittlerweile haben wir auch die Unternehmen dazu gekommen, hier an diesem ganzen Diskurs teilzunehmen. Ja, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Aus der Gründungsidee, wir schaffen eine Plattform, um mal mit uns oder unter uns reden zu können, ist mittlerweile was viel Größeres entstanden. Ich bin wirklich froh und stolz drauf. Mhm. Ich habe es ja aber vor 3 Jahren an Land der Ideen abgegeben und betreue das praktisch jetzt mittlerweile sogar nur noch als Ehrenpräsident. Aber ich bin natürlich noch drin in den Prozessen und bin auch interessiert dran, dass das Ostdeutsche Wirtschaftsforum sich weiterentwickelt, und glaube auch, dass es heute wie 2016 beim Start, dass es ein ganz wichtiger Beitrag ist, der aus der Wirtschaft, in dem Fall aus den Medien heraus, entstanden ist. Und solche Impulse meine ich, also jetzt nicht den Impuls, macht alle ein Wirtschaftsforum, aber macht mal was und holt die anderen dazu, lasst uns mal was Besonderes tun. So ist eigentlich mein Denken damals wie heute.
Wir könnten jetzt über das OWF noch lange sprechen. Das kann man im Netz, auch, was gemacht worden ist, nachlesen, auch die aktuellen Themen und das Programm auch für dieses Jahr. Aber ich möchte das Stichwort sozusagen Format, da würde ich gerne noch einen Moment bei bleiben. Inwiefern braucht es gerade auch hier am Standort und gerade auch zum Thema Wirtschaft nach wie vor solche Austauschformate, weil Sie auch eben sagten, da kann man noch wieder neue Anknüpfungspunkte finden, die sich dann vielleicht auch in einem neuen oder in weiteren Formaten, jetzt nicht in der Größe und so weiter, des großen Konferenzformates oder so, dann wiederfinden. Inwiefern braucht es da einen Austausch, aber auch in Formaten, gerade auch in dieser Zeit?
Also das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist ein Beleg dafür, dass Veranstaltungen so wichtig sind, weil sie eben eine Plattform sind. Also das Ziel solcher Veranstaltungen besteht ja tatsächlich in einem natürlich darin, dass man Inhalte zur Debatte stellt, dass man darüber diskutiert. Aber ein wesentlicher, vielleicht sogar halb so groß insgesamt oder 50% einnehmender Effekt ist, dass man überhaupt ins Gespräch kommt und dass aus diesen Gesprächen Impulse entstehen. Impulse für Zusammenarbeit, Ideen, die vielleicht mit der aktuellen Agenda überhaupt nichts zu tun haben. Und so war das tatsächlich auch beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum. Da haben sich viele Leute kennengelernt, die sich bis dato noch nicht kannten und die gemeinsam gute Ideen hatten. Da gab es Start-ups, die Finanziers kennengelernt haben. Da haben sich Wirtschaftsförderer, die sich schon gut kannten, aber weil sie einen gemeinsamen Part beim UWF bestreiten wollten, haben zu neuen Formen der Zusammenarbeit gefunden. Also das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und ich will das jetzt nicht nur aufs Ostdeutsche Wirtschaftsforum beziehen. Es gibt ja ein Format wie das Ostdeutsche Energieforum, das schon viel länger existiert. Aber auch dort passieren solche Sachen. Also wir müssen es gezielt vorantreiben. Und beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum geht es eigentlich seit Jahren auch immer darum, schaffen wir es, etwas Nachhaltigeres zu entwickeln, dass wir praktisch eine Initiative lostreten, die auch nach dem eigentlichen Treffen greift. Und wir sind jetzt hier aktuell gerade dabei, in einem Gremium, in dem viele ostdeutsche Wirtschaftsverbände sind, der nennt sich der Saarroher Kreis, so eine Art Wettbewerbsfähigkeitsreport zu erstellen. Und das ist eine Idee, die wir in diesem Jahr vorstellen wollen, gemeinsam auch mit der Ostbeauftragten. Aber das ist eine Idee, die ist praktisch an einem Abend beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2024 entstanden. Daraus ist ein Netzwerk geworden, daraus ist wird in diesem Jahr eine Initiative. Und wenn man das halt vervielfältigt, dann ist genau das, was ich glaube, das brauchen wir und das brauchen wir an vielen Stellen.
Auch ein guter Aufhänger für ein Stichwort, was ich noch mit Ihnen ansprechen möchte, nämlich die Frage, das ist zumindest mein Eindruck und das, was Sie schildern. Und wenn ich mir unser Gespräch bisher, wenn ich das so schon im Hinterkopf habe, dann habe ich den Eindruck, der Osten hat Konjunktur. Wenn ich mir die Publikationslandschaft anschaue, gerade jetzt auch wieder aktuelle Bücher, jetzt gibt es sogar eine neue Zeitung, die sich speziell auf den Osten konzentriert, weil man meint, über den Osten ist zu wenig oder in der etablierten Zeitungs- und Medienlandschaft auch nicht sachgerecht berichtet worden. Also der Osten hat Konjunktur. Sie mit Ihrem Sohn Dr. Robert Nehring haben das Format ostdeutschland.info im Netz ins Leben gerufen vor einiger Zeit. Braucht es, ich sag mal, solche Angebote, um den Blick auf den Osten und speziell natürlich auch auf die Wirtschaft noch weiter zu schärfen in der Medienlandschaft?
Ja, sicher. Aber diese Tendenz, die Sie jetzt hier feststellen, die stelle ich auch fest. Aber man muss sie wirklich unterschiedlich bewerten. Also man hat so den Eindruck, das Thema Osten hat Konjunktur. Allerdings glaube ich, dass dieses Thema im Osten Konjunktur hat und nirgendwo anders, also vielleicht in einigen Ausnahmen noch. Und dann muss man mal gucken, was da eigentlich gerade aktuell wirklich passiert. Also wir reden hier gerade so in den bisherigen Themen, wie es der ostdeutschen Wirtschaft geht, wie sie sich entwickelt, was man tun muss, um den Standort zu entwickeln, was ja alles auch gesellschaftliche Auswirkungen hat. Ich stelle fest, es gibt mittlerweile so viele Bücher von so vielen jungen, mitteljungen und älteren Autoren rund um das Thema Osten, dass ich, obwohl ich mich rasend dafür interessiere, gar nicht mehr nachkomme, alles zu lesen. Das finde ich, ist so eine Art Gegenwarts-Vergangenheitsbewältigung, die ich interessant finde. Also von Oschmann über Heuer bis hin zu jetzt den etwas jüngeren Veröffentlichungen von Jana Hense und Ähnlichem. Aber das ist für mich der Ausdruck, dass jetzt 35 Jahre nach der Wende, dass ein großes Interesse existiert, aus der eigenen Community heraus zu erklären, was läuft hier eigentlich und wie ist das eigentlich dazu gekommen. Das ist das eine. Und das andere ist eigentlich der permanent noch existierende Gerechtigkeitsdisput, also die im Osten, die Abgehängten, die deren Lebenswerk nicht anerkannt wird, die eigentlich immer Opfer sind und die so wenig verdienen und doch viel länger arbeiten und so. Also das passiert deswegen auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen, die ich wirklich schrecklich finde, die man so regelrecht so zu, hier treffen sich Opfer und beklagen ihr Opferdasein. Das ist etwas, was mir Schauer hervorruft, weil alle, die sowas unterstützen, unterstützen eigentlich schlechte Laune, den Blick rückwärts, und das ist nicht meins. Also ich will einen Blick nach vorn und ich will eigentlich eine positive Grundstimmung, und wenn man nach vorn schaut, kann man das auch haben. Was die Medienpräsenz des Ostens anbelangt, ich meine, wenn jemand beim MDR mal gearbeitet hat, dann weiß er, die Präsenz des Ostens ist da sehr gut gewesen. Ja. Also bei den Regionalen, da taucht ja der Osten auf. Beklagt wird ja häufig, dass wir nicht oder falsch in den Leitmedien auftauchen oder zu wenig auftauchen. Und das kann man jetzt mal so sehen, wie man will. Es ist schwierig. Wir haben, ich glaube, die Berichterstattung hat sich gebessert. Also, tut mir leid, geht jetzt auf Kosten der Zeit, aber als wir das erste Ostdeutsche Wirtschaftsforum durchgeführt haben, gab es im ZDF einen Beitrag über dieses OWF und dazu so einen Seitenbeitrag, dass ja viele ländliche Räume im Osten noch mehr sehr, sehr stark zurückhinken. Und da wurde so ein Bild von einer alten Oma mit Kopftuch und Kittelschürze, die irgendwie den Weg fegte, gezeigt. Also die Zeiten der Berichterstattung über den Osten, die sind lange vorbei. Was häufig fehlt, ist sind positive Impulse. Also man macht es sich häufig ein bisschen einfach. Und da will ich gar nicht so sehr auf diese AfD-Sachen eingehen, aber da zeigt man doch ziemlich viel Schwarz-Weiß. Und das müsste eigentlich besser gehen. Dass es mittlerweile sogar eine Ostdeutsche Allgemeine Zeitung gibt, finde ich bemerkenswert und mutig.
Ja.
Von den Verlegern der Berliner Zeitung. Aber ich glaube, das ist auch so Ausdruck des Mainstreams aktuell. Ich habe so das Gefühl, dass wenn die Kollegen das da nicht so richtig falsch machen und sich nicht auf eine Seite ziehen lassen, dass sie da durchaus einem Bedürfnis entsprechen. Also weil viele regionale Zeitungen im Osten, also ich betrachte es wieder aus Wirtschaftssicht, haben gar keine Wirtschaftsredaktion mehr, betrachten alles sehr zentral. Und insofern könnte so eine Ostdeutsche Allgemeine tatsächlich einen Bedarf decken. Und es ist, muss man einfach mal so sagen, wer gründet heute schon noch Tageszeitungen oder überhaupt noch Zeitschriften? Und das im Osten und das durch ostdeutsche Verleger. Alle Achtung, jetzt müssen wir aber mal gucken, wie das Ganze sich so weiterentwickelt.
Das wollte ich gerade sagen, da warten wir gemeinsam ab, wie sich dieses Projekt, über das weiter diskutiert werden könnte. Und ich glaube auch trefflich, wenn ich mir die erste Berichterstattung, die erste Kommentierung anschaue, man auch trefflich streiten kann. Aber wahrscheinlich ist es dafür noch zu früh, würde ich jedenfalls auch sagen. Man muss man da jetzt erstmal abwarten. Aber dass wir jetzt darüber sprechen, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Sie eben im Gespräch schon mal gesagt haben, erstens, Sie blicken ganz positiv in die Welt und zweitens, Dinge zu gründen, Unternehmen zu gründen, das ist das, was natürlich auch den Standort weiter voranbringen kann. Deswegen kann ich an dieser Stelle, lieber Herr Nehring, herzlichen Dank sagen für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend, sehr facettenreich. Danke, dass Sie hier bei Wirtschaft im Osten mitgemacht haben. Und ich bin natürlich auch gespannt und da werden wir vielleicht bei Gelegenheit dann nochmal weiter darüber sprechen, welche Initiativen Sie noch so im Schilde führen. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich habe zu danken. Es hat mir große Freude gemacht. Hat man zweifelsfrei auch gemerkt, weil über diese Themen spreche ich auch gerne, weil ich glaube, dass man darüber reden muss.
Danke vielen Ihnen. Dank. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Bitte.
Das war Wirtschaft im Osten zur Lage in Ostdeutschland, im Netz bei wirtschaftimosten.de und auf allen relevanten Kanälen.